Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich melde mich zurück und begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, den 13. Februar 2026. Die Welt ist interessant und die Vereinigten Staaten sind es ganz besonders, sie sind einfach inspirierend, die USA. Man merkt, dass dieses Land auf dem Gedanken, auf dem Geist der Freiheit errichtet ist. Natürlich, niemand ist perfekt. Die Regierungen machen Fehler und wer große Macht hat, hat eben auch die Macht, große Fehler zu machen. Aber ungeachtet all dessen, ein USA-Aufenthalt ist immer beflügelnd, ist immer Horizont eröffnend, Horizont erweiternd und mich packt begeistert und reißt auch mit dieser nach vorne drängende Pioniergeist, der in diesem Land eben nach wie vor wirkt. Auch wenn, wie gesagt, selbstverständlich, man kann da den ganzen Tag auch nur das Haar in der Suppe suchen. Und man findet es auch in der Innenstadt von San Francisco. Ich habe gestern darüber gesprochen. Das ist schon ziemlich gespenstisch da, wie die Läden schließen, wie alles verlottert, verwahrlost, die Fentanyl, die Drogenzombies. Ich würde da also keinen nächtlichen Spaziergang, einen längeren empfehlen. Das ist ziemlich ungemütlich, wie das dort aussieht. Gleichzeitig aber auch unglaublich imposante Büroarchitektur, eine Potenz, eine Präsenz des Reichtums um San Francisco herum. Das ist ja eine wunderschöne, natürliche Bucht. Wir haben über die Golden Gate Bridge gesprochen. Wir haben das Hippie-Quartier von Haight-Ashbury und The Grateful Dead, Country Joe and the Fish, Janis Joplin und die 60er Jahre noch einmal aufleben lassen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin letztlich eben auch ein Nostalgie-Hippie. Ich bin sehr geprägt durch diese Zeit, durch das anarchische, auch gegenüber Autoritäten, respektlose Denken. Immer wieder gegen den Strich und gegen den Strom gehen, vor allem in der eigenen Diskussionsgesellschaft. Natürlich kann ich mich auch den ganzen Tag darüber aufregen, was die Chinesen und die Russen alles für Unsinn anstellen. Aber es ist meines Erachtens etwas geschenkt, etwas gratis, das zu tun, schmeichelt auch der eigenen Überheblichkeit. Nein, man muss sich eben mit den Balken vor dem eigenen Auge, mit den eigenen Fehlern, mit den Verblendungen und Verrannt- und Vernageltheiten der eigenen Kultur intensiv auseinandersetzen. Ja, ein Hippie-Nostalgiker, dazu bekenne ich mich. Ich hatte übrigens auch mit 17 Jahren, man würde mir das heute nicht mehr geben, sehr lange Haare. Politisch war ich eigentlich nicht so engagiert. Damals eher abstinent. Mich interessierten Filme, mich interessierte Musik, mich interessierten Mädchen, allerdings mit eher durchzogenem Erfolg, was dann die praktische Realisierung meiner Wunschträume anging, darf mich aber nicht beklagen. Aber eben dieser ganze Hippie-Geist, für mich in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen, das war schon etwas ganz Wichtiges. Und vielleicht haben Sie es ja gespürt, auch in meiner Sendung da von dieser legendären Straße, ja, Ashbury, und es ist also kein Witz, als ich gesagt habe, da liegt noch der Patchouli-Duft in der Luft. Das ist so. Man riecht Patchouli in diesem Haight-Ashbury-Quartier und eben diese LSD-Geister, die da irgendwo herumschwirren von ihren Horizonterweiterungstrips, noch nicht zurückgekommen. Auch die glaubt man zu spüren, die fernen Echoklänge von Gitarren und Trommeln. Großartig. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, machen auch Sie gelegentlich mal einen Magic Carpet Ride in diese Zeit. Kennen Sie übrigens das Lied Magic Carpet Ride von Steppenwolf auf der zweiten Steppenwolf-Platte? Großartig. Und der Drahtzieher, der Bandleader, der Impresario und Gründer von Steppenwolf hat ja Bezüge zu Deutschland. Nicht zur Bundesrepublik, aber zum Deutschland noch der Zweiten Weltkriegszeit. Joachim Krauledat heißt der Sänger und Leader von Steppenwolf, Joachim Krauledat, dann irgendwann umbenannt in John Kay, von Ostpreußen, aus Ostpreußen nach Buffalo gegangen, ist augenmäßig, sichtmäßig beeinträchtigt, also fast blind, farbenblind, hat als Musiker eine gewaltige Karriere hingelegt, ist jetzt etwas über 70 Jahre alt, also wird gegen 80 gehen, aber anscheinend immer noch topfit, gärtenschlank, mit sehr vegetarischem und veganischem Lebensstil sozusagen in der Verlängerung einer rockmusikalischen, strapaziösen Existenz. Das ist so ein Name und eben Magic Carpet Ride, der Ritt auf dem Zauberteppich, auf dem magischen Teppich, das ist mir etwas widerfahren da in diesem legendären Quartier, in dem sich so viel Popkulturgeschichte bündelt. Ich habe zum Beispiel den Konzertveranstalter Bill Graham angesprochen, ein Mann, dessen Familie aus Osteuropa nach Berlin eingewandert ist. Dann mussten sie fliehen vor den Nazis, alles verloren, alles weg. Aber in den USA an der Westküste konnte dieser Mann eine Existenz aufbauen, eine Gewaltslaufbahn, eine stratosphärische Laufbahn lancieren. Das ist eben kein Zufall, dass das in den USA stattfindet. Die USA eben bei allen Schwierigkeiten, bei allem, was man sagen kann, eben nach wie vor ein Terrain der Freiheit. Natürlich der Leistung, es ist die Freiheit der Leistung, die dort gilt. Und die kannst nicht einfach die Hand ausstrecken. Und du stehst im Wettbewerb und eine dieser Wettbewerbsstätten haben wir auch noch etwas näher angeschaut, die Stanford University, eine dieser Elite-Unis in den USA, eine der schönsten Anlagen, die ich je gesehen habe, von einer Hochschule, ein Campus, also wirklich wie aus einem Märchengemälde in einem riesigen Park gelegen, eine hispanische Fantasiearchitektur, die dort den Schulalltag prägt mit hochrangigen Professoren und den klügsten Kindern und Studenten aus der ganzen Welt. Ich habe mir sagen lassen, es reicht nicht, wenn man einfach gute Noten hat. Die guten Noten werden vorausgesetzt, aber du musst auch eine interessante Persönlichkeit sein. Am besten hast du noch außerhalb der Schulzimmer eine sportliche oder eine musikalische Qualität, ein Talent zur Entfaltung bringen können oder sonst irgendetwas, was dich interessant macht in den Augen der Schulleitung. Denn jeder Student muss die Frage beantworten, wenn er sich bewirbt, warum eigentlich bereichert er oder sie den Schulalltag in Stanford. Das findet man bei uns natürlich in den etwas sozialistisch geprägten Bildungsstätten und Pädagogikseminaren als vielleicht unmenschlich oder sehr hart und kalt und diese Leistungsmentalität. Aber man darf einfach nicht vergessen, dass die Leistung ist die größte Triebkraft der Freiheit, der Zivilisation, des sozialen Aufstiegs. Und eben auch der Realismus gebietet einem, auf die Leistung zu setzen. Klar, wenn du aus einer superreichen Familie kommst oder deine Vorfahren sind Könige und Hocharistokraten mit gewaltigem Landbesitz, dann kannst du dir vielleicht eine größere Nonchalance leisten. Aber wenn du aus nicht solchen Verhältnissen kommst, wenn du aus armen Verhältnissen kommst, wenn du dich herausarbeiten willst, wenn du die Aufstiegschancen packen willst, die es heute ja gibt, die es über Jahrhunderte, ja Jahrtausende in unserer Welt gar nicht gegeben hat, ja, da musst du eben etwas leisten und das ist eben realistisch. Und dass eine Schule dieses Prinzip mit einer Freude, mit einer Lebensfreude so nach vorne bringt, das ist schon etwas sehr Wichtiges und ich glaube, da müssten eben auch bei uns einige der entsprechenden Bildungsinstitutionen auf allen Stufen sich von diesem Geist etwas abschneiden. Der Geist der Freiheit, das ist der Geist der Stanford University und das Freiheitsgefühl, um hier vielleicht das Intro noch etwas anzureichern, um es dann gleich abzuschließen, dieses Freiheitsgefühl haben wir natürlich auch auf der Insel Hawaii gespürt. Natürlich ist es ein Ferienparadies, weit, weit weg, 25 Stunden Flug. Wir sind aufgrund von privaten Einladungen bzw. einer Geburtstagseinladung sind wieder hingekommen, haben uns mit Freuden getroffen. Eine internationale Gruppe, toll, mit interessanten Persönlichkeiten, die ich da am Rande treffen konnte, mich mit ihnen unterhalten konnte, einem koreanischen Tech-Unternehmer mit Leslie Mandoki aus Deutschland, der gekommen ist, die Rocklegende vom Starnberger See, aus dem Osten zugewandert, aus dem Kalten Krieg sozusagen, der Rockstar, der aus der Kälte, aus dem Kalten Krieg kam und heute ein ganz wichtiger und sehr erfolgreicher Botschafter von Frieden und Versöhnung ist, hier in Europa, Leslie Mandoki, jedes Mal großartig, ihn zu treffen. Dann haben wir mit einem Surfer uns unterhalten, wir waren auf Pearl Harbor. Ja, das sind dann die tragischen Facetten auch der amerikanischen Geschichte. Amerika, ja, viel Macht, das heißt auch viel Möglichkeit, Fehler zu begehen. Man sollte einfach etwas zurückhaltend bleiben mit den moralischen Urteilen ganz generell. Inspirierend, diese knapp 2 Wochen, beflügelnd, ja, raumgreifend, raumöffnend, was man erleben kann, ein Geist des Realisierens, des Praktischen und weniger so diese zynische Besserwisserei, dieser Moralismus, den gibt es ja auch in den USA natürlich zur Genüge und die Heuchelei kennen wir alles. Kein Land ist brüder als die USA und kein Land hat eine größere Pornoindustrie, sagt im Grunde auch schon einiges, aber nicht alles über dieses Land. Zumindest haben die Amerikaner auch die Fähigkeit, mit großen Gegensätzen und Widersprüchen im Alltag überleben und existieren zu können. Das ist interessant, das ist spannend und man muss einfach mit offenen Augen in diese Länder hineingehen. Auch interessant, was ich in Afghanistan erlebt habe, ganz etwas anderes, in Russland oder in China. Jedes Land hat seine eigenen Traditionen, aber die Stärke der USA, und das macht eben die USA auch überlegen gegenüber anderen Ländern, kommt ja nicht von ungefähr, dass sie nach 250 Jahren eine derartige Erfolgsbilanz hinlegen konnten, weil eben diese Freiheitsidee so stark ist. Und das ist eine europäische Erfindung. Die USA sind eine Fußnote der europäischen Kultur. Aber wenn wir uns natürlich hier einkrusten, sozusagen einpappen in diese Schlingpflanzenwelt, wie bei Stranger Things da, in dieser dunklen Gegenwelt da mit den giftigen Flocken, wo die Sonne nie scheint, aber einfach diese Schlingpflanzen, die alles überwuchern, wenn das unser Weg ist, ja, dann kannst du dich gleich im Atlantischen Ozean versenken. Wir brauchen mehr Amerika-Geist. Wir haben das Ganze ja eigentlich angestoßen, hier aus der Schweiz heraus. Viele Amerikaner sind aus der Schweiz gekommen, gerade auch im religiösen, im theologischen Bereich, vielleicht etwas theologisch übermotivierte Schweizer damals, die hier mit den Zürcher Stadtbehörden in Konflikt gerieten, damals mit Huldrych Zwingli. Und dann nicht zuletzt der Protestantismus, der Calvinismus hat ja aus der Schweiz heraus in die angelsächsische Welt einen gewaltigen Siegeszug hingelegt und damit auch diese, ja, gemäß dem deutschen Soziologen Max Weber, diese ganze kapitalistische Arbeitslogik, dieses Arbeitsethos mit hervorgebracht. Also, kurzum, bevor ich länger werde, USA, interessant, toll. Ich werde sicherlich zeitnah wieder zurückgehen, aber es wird auch andere Destinationen geben, von denen aus ich Ihnen berichten kann. Nun kommen wir zu den Nachrichten, bevor das hier ausufert. Bis zur Wahl des neuen Bundespräsidenten in Deutschland dauert es noch ein Jahr. Doch schon jetzt steht die CDU vor einem Dilemma. Die Kanzlerpartei muss natürlich einen geeigneten Kandidaten finden. Und zwar einen, der sowohl bei den Linken ankommt, bei der SPD, aber eben auch die konservative eigene Klientel nicht völlig vor den Kopf stößt. Und das ist eine ziemlich knifflige Aufgabe, die da gelöst werden muss von Kanzler Friedrich Merz, und es sieht so aus, das lese ich in den deutschen Zeitungen, dass es auf eine Frau hinauslaufen könnte. Die Grünen seien versucht, Altkanzlerin Merkel in Stellung zu bringen. Das wird als eher unangenehme Personalie interpretiert in den deutschen Zeitungen, weil will sich dann Friedrich Merz hier gegen die Kanzlerin seiner eigenen, die Ex-Kanzlerin seiner eigenen Partei stellen, wäre natürlich ein unglaublicher Coup für die Grünen. Allerdings hat Frau Merkel bereits ausrichten lassen, diese Ambitionen seien abwegig und entsprechende Pläne ebenso. Die Union als stärkste Fraktion hat das Vorschlagsrecht und ein öffentliches Hin und Her wäre nicht gut, soweit ich das deutsche Gefühlspolitleben verstehen oder ja nachvollziehen kann, könnte das negativ abfärben auf das Präsidentenamt, wobei man natürlich sagen muss, dass bedauerlicherweise in den letzten Jahren leider jetzt beim aktuellen Bundespräsidenten ich ohnehin den Eindruck hatte, dass das Staatsoberhaupt sich viel zu sehr in diese politischen Verwerfungen einmischt, aber auch hier wieder, die Geschichte Deutschlands ist komplex, auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell ein vernichtendes Urteil in die eine oder andere Richtung fällt, wie ich das zum Teil auch mache, temperamentvoll, wie ich bin, aber eigentlich sollte ja der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin eine versöhnende Ausstrahlung haben, eine versöhnende Wirkung, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass genau dieses Amt sehr stark in diese tagespolitischen Auseinandersetzungen und Kämpfe hineingezogen wurde. Bundespräsident Steinmeier hat sich auch wiederholt geäußert über die AfD, sehr abfällig, sehr, sehr kritisch, auch wenn er sich manchmal bemüht hat, das etwas abzumildern. Und damit hat man natürlich diesem Amt auch erheblichen Schaden zugefügt und vielleicht auch seine Bedeutung, die es haben könnte. Ist ja nicht ein mächtiger Präsident, der Deutsche, aber er wäre eben jemand, der den Zusammenhalt des Landes verkörpern sollte, dieses Erfolgsmodell der Bundesrepublik. Aber wenn man sich da eben hineinziehen lässt, wenn man nicht die Kraft hat, den tagespolitischen Kämpfen und Krämpfen sich entgegenzustellen, dann schadet man selber eben letztlich diesem Amt, das eine wichtige Funktion haben könnte. Und je mehr eben diese Präsidialstellung in den Sumpf der Tagespolitik, in die Niederungen der Tagespolitik, wobei ich dieses Wort nicht so gerne habe, Tagespolitik, was heißt die Niederungen? Das ist einfach die Tagespolitik, das ist der Alltag, das sind die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, das ist das Leben, so ist der Mensch und der Mensch hat Hohes und er hat auch Niedriges an sich, also hören wir auf mit diesem Moralisieren, aber je mehr das Ganze in diese Kampfzone hineingezogen wird und sich auch dort positioniert, ich glaube, desto mehr verfängt dann natürlich auch eine Rhetorik der AfD, die sagt, ja, seht mal her da, die Institutionen funktionieren ja gar nicht mehr, die anderen Parteien sind unfähig. Also auch die, die unbedingt die AfD verhindern wollen, aus was für Gründen auch immer, die sollten ein Interesse haben, dass dieser Bundespräsident nicht da auch noch als Mitspieler im tagespolitischen Wettbewerb mitmacht. Mercedes hat den Gewinn mehr als halbiert. Der Umsatz ist um 10% gefallen. 2025 war ein sehr schlechtes Jahr für den deutschen Autobauer. Vorstandschef Ola Källenius verspricht bessere Zeiten dank neuen Modellen und einer China-Strategie, die verändert sei. Weder BMW noch VW mussten ähnliche Verluste und Rückschläge hinnehmen. Dabei litten alle deutschen Autobauer unter dem von Mercedes beklagten Gegenwind, Zölle für Einfuhren in die USA, schwache deutsche Konjunktur und der intensive Wettbewerb in China. Spürbar sind bei Mercedes auch eigene Fehleinschätzungen, wie die Unternehmensspitze selbst kritisch einräumt. Zu schnell, zu viel Elektro geplant, ohne natürlich auch die entsprechenden Infrastrukturen bereitstellen zu können. Zu einseitig auf Luxus gesetzt. Diese Fehler sollen nun mit einer Produktoffensive ausgemerzt werden bei gleichzeitiger Kostendisziplin. Auszeichnen soll sie vor allem das Mercedes-Benz Operating System MBOS. Dank diesem habe Mercedes als erster etablierter Hersteller ein komplett auf Software basierendes Auto im Angebot, sagt Källenius. Auch beim assistierten Fahren sei man ganz vorne dabei. Bei den Wachstumsplänen spielt die Oberklasse eine zentrale Rolle. Große Hoffnungen setzt der Mercedes-Chef auf die Einsteigermodelle. Das Nachfolgemodell für die A-Klasse, die Mercedes ursprünglich einstellen wollte, sei heiß wie die Hölle, schwärmt Källenius. Ja, mag er sich da nur nicht die Finger verbrennen. Die USA, interessant, drängen die Ukraine zu raschen Wahlen. Trump verlangt offenbar von Zelensky bis zum 15. Mai eine Abstimmung über ein Friedensabkommen. Über die effektiven Fortschritte der Verhandlungen ist nichts bekannt, was grundsätzlich ein gutes Zeichen ist, wenn es keine Indiskretionen gibt, die ja meistens darauf abzielen, eine Einigung zu torpedieren. Und dass man jetzt dicht hält, ist ein Symptom dafür, dass möglicherweise sich hier ein Frieden anbahnt. Es gibt allerdings wenig konkrete Zeichen der Entspannung. Kiew wird weiter beschossen und der mysteriöse Anschlag auf einen russischen Geheimdienstoffizier belastet das Verhältnis der Kriegsparteien ebenfalls. Sir Jim Ratcliffe, Besitzer von Manchester United, kommt unter Druck. Er ist Gründer von Ineos, einen der größten Chemiekonzerne weltweit, und hat sich mit Aussagen zur Migrationspolitik von Großbritannien Ärger eingehandelt. Ratcliffe sagte, ich zitiere, in einer Wirtschaft mit 9 Millionen Sozialhilfebezügern können wir nicht so viele Immigranten haben, die ins Land kommen. Ich meine, Großbritannien wurde kolonialisiert. Es kostet zu viel Geld. Großbritannien wurde von Immigranten kolonialisiert. Nicht wahr. Zitat Ende. Offenbar stimmen die Zahlen nicht, die er dabei genannt hat. Sogar Premier Keir Starmer hat sich eingeschaltet. Aber dass Ratcliffes Aussagen einen wahren Kern haben, beweist der große Aufschrei. Ebenfalls eine Sportnachricht, auch hoch politisiert. Der US-Vizepräsident J.D. Vance schaltet sich nun ebenfalls in die Debatte ein um amerikanische Olympiateilnehmer, die Kritik an Präsident Donald Trump geäußert haben. Seine klare Ansage lautet, Zitat, «Sie sind nicht dort, um über Politik zu reden.» Zitat Ende. Vance war bei der Eröffnungsfeier und zu den ersten Wettbewerben nach Mailand gereist, um das US-Team zu unterstützen. Von dort aus ging es für ihn nach Armenien und Aserbaidschan. Am Mittwoch sagte er nun, Zitat, «Wenn Olympioniken also in die Politik gehen, müssen sie mit Gegenwind rechnen.» Zitat Ende. Mehrere US-Sportler hatten zuvor in Interviews erklärt, dass sie die politische Lage in den Vereinigten Staaten beschäftige. Besonders Aussagen des Freestyle-Skifahrers Hunter Hess lösten heftige Reaktionen aus. Ganz generell finde ich die Trump-Regierung viel zu dünnhäutig. Also wenn ich jetzt da kritisiert werde als amerikanischer Präsident von einem Sportler, dann würde ich das begrüßen und daraus einen Werbespot machen und sagen, sehen Sie, das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein guter Patriot. Er kritisiert den amerikanischen Präsidenten, gerade wenn er die Fahne gefasst hat. Dass die so dünnhäutig reagieren, könnte ein Zeichen dafür sein, dass es eben Anzeichen gibt, dass es nicht so wahnsinnig gut läuft für den US-Präsidenten Trump. Wir haben gehört, dass seine Zollpolitik zunehmend auch in den eigenen Reihen auf Widerstand stößt, wird nicht mehr als das ganz Gelbe vom Ei empfunden, die Wirtschaft nicht ganz dort, wo man sie gerne hätte, es stehen Wahlen bevor, die Nerven liegen blank und dieser verbale Kleinkrieg ohne jede Souveränität, ich finde das einfach peinlich und dass sich jetzt auch J.D. Vance noch einschaltet. Ich erinnere an Ronald Reagan, der doch große Klasse immer bewiesen hat, solche Versuche, ihn da irgendwie aufs Glatteis zu bringen, schon im Ansatz, Jiu-Jitsu-mäßig, die Kräfte gegen den Absender umzulenken und selber dabei immer Bella Figura zu machen, immer charmant, immer nett, immer freundlich und immer ein ironisches Lächeln auf den Lippen. Im Sommer sollen alle Französinnen und Franzosen, die in diesem Jahr 29 Jahre alt werden oder geworden sind, einen Brief vom Gesundheitsministerium erhalten. Einen Gebärermunterungsbrief oder eine Art Zeugungsmarschbefehl. Ja, ein Marschbefehl zur Zeugung gewissermaßen, freiwillig, allerdings kein Befehl. Es ist eher eine Ermutigung, eine Inspiration. Auf diese Idee muss man auch zuerst mal kommen. Also offiziell wird da mitgeteilt, man möge sich doch jetzt mal überlegen, ob es nicht ein guter Moment wäre, doch noch ein Kind zu zeugen. Oder auch nicht natürlich. Die Regierung wolle nicht paternalistisch klingen, nur sensibilisieren, ob das auch gelingt. Warum ausgerechnet mit 29? Und vor allem macht man eher Kinder, wenn die Regierung einem einen Brief schreibt. Dabei liegt Frankreich mit 1,56 Kindern pro Frau über der Schweiz, aber zum ersten Mal überhaupt seit dem Zweiten Weltkrieg sind 2025 in Frankreich weniger Kinder geboren worden, als Menschen starben. Und so bangen die Franzosen und vor allem auch die französischen Politiker vermutlich um das Gleichgewicht ihres so schönen und großzügigen Sozialstaats. Prekär ist die Finanzierbarkeit jetzt schon, die Staatskassen sind leer, hohe Schulden lasten auf dem Land. Und mal sehen, ob diese Gebärveranlassung, ob dieser Zeugungsaufruf aus dem Élysée-Palast auf fruchtbaren Boden fällt oder aber ob diese Art des maximal invasiven Zentralismus, wobei man könnte sich noch etwas invasivere Ermutigungen vorstellen, ob das bei den Franzosen verfängt, das wird interessant sein zu beobachten. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Melden uns zurück.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelernt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.